Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Und am Telefon in Berlin zuerst mit der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Auch Ihnen guten Tag nach Berlin.
Guten Tag, Herr Koldehoff.
Frau Grütters, wir wollen über zwei aktuelle Themen sprechen und ich freue mich, dass das geht, über das Projekt Deutsches Zentrum oder Bundesinstitut für Fotografie, um dessen Standort es Diskussionen gibt. Vorher aber noch mal kurz über die sogenannte Kulturmilliarde, die die Regierungskoalition vor einer Woche im Rahmen eines Rettungs- und Zukunftspakts Kultur ja bereitgestellt hat. 1 Milliarde Euro, um der angeschlagenen Kulturlandschaft in Deutschland wieder auf die Beine zu helfen. Es hatte vorher ja Kritik gegeben, dass vor allem die Landesmittel nicht ausreichend seien und nicht schnell genug oder überhaupt auch bei freien Künstlerinnen und Künstlern ankämen. Ist das mit Ihren Bundesmitteln jetzt anders? Haben Sie schon die ersten Schecks unterschrieben?
Also richtig ist, dass die meine geliebte Kulturszene ja maximal getroffen ist von diesem krisenhaften Geschehen und dass das Virus sowas wie ein Angriff auf ein Lebensmodell hier in Deutschland ist, nicht nur der Kreativen, sondern der ganzen Gesellschaft, weil wir ja wirklich die höchste Dichte an Kultureinrichtungen haben und deshalb uns allen auch sehr viel fehlt. Und deshalb leiden wir alle, die Aktiven, aber auch wir, ihr Publikum. Deshalb hat die Bundesregierung ja mit einem sehr starken Aufschlag direkt am Beginn der Krise reagiert, mit Sozialschutzmaßnahmen und mit Unternehmenshilfen, die zu zigtausendfach gerade auch von Kreativen und Solo-Selbstständigen in der Kulturszene in Anspruch genommen werden konnten, zum Glück. Und jetzt haben wir in einem zweiten Anlauf ja ein Konjunkturpaket gemacht und da habe ich immerhin ein sehr eigenes auf die Kulturszene zugeschnittenes Extraprogramm von einer ganzen Milliarde bekommen. Und ja, das soll vor allen Dingen helfen, die kulturelle Infrastruktur zu stützen, denn das sind die Arbeitsplätze der vielen Künstler und Kreativen.
Glauben Sie denn, es reicht? Ich meine, eine Milliarde, das ist viel, aber ich kann mir nicht vorstellen, ob es reicht. Was denken Sie?
Naja, eine Milliarde ist immerhin die Hälfte meines Haushalts. Ich habe für die normalen Aktivitäten jährlich 2 Milliarden und bekomme jetzt eine ganze noch zusätzlich drauf, um die Folgen der Pandemie zu lindern. Und Tatsache ist ja, dass die Länder und Kommunen hoheitlich für die Kultur zuständig sind. Der Bund eigentlich nur 15% insgesamt am Kulturschaffen in Deutschland finanziert. Insofern geht das nur zusammen mit Kommunen und vor allen Dingen mit den Bundesländern. Und wenn man alle Anstrengungen zusammenrechnet, kommen schon mehr als 1 Milliarde oder vielleicht 2, 3, 4 zusammen. Man darf auch nicht vergessen, dass die anderen Bundeshilfen, zum Beispiel die Steuersenkungen, zum Beispiel da, wo wir die Kommunen entlasten oder zum Beispiel die Soforthilfen jetzt auch wieder beim Wirtschaftsminister natürlich ebenfalls der Kulturszene zugutekommen. Also wir können sicherlich nicht alle Folgen ausfinanzieren, aber wir können sie in einer Weise abmildern, wie das weltweit nirgendwo sonst passiert.
Trauen Sie sich denn? Sie sind ja sonst laufend im Theater, in der Oper, in Lesungen, im Kino. Trauen Sie sich schon wieder in diese Einrichtungen?
Ich traue mich sofort dahin, wo Kultur gemacht wird. Ich habe auch zum Glück die ersten kleinen Konzertversuche mit der Pastorale im Futurium vergangenen Freitag gesehen, ein Projekt des Beethoven-Jahres. Und da hat man diese schöne große Sinfonie mit einem Streichersextett aufgeführt. Aber das war so anrührend, dass ich mich danach sehne, jetzt die nächste Chance zu bekommen mit dem Rheingold auf dem Parkdeck der Deutschen Oper in Berlin. Ich kann es gar nicht erwarten und ich habe auch überhaupt keine Hemmung, beispielsweise in ein Kino zu gehen mit Mundschutz im Publikum, den nächsten Film zu genießen. Wir bereiten sowas wie den Schutzmantel über die Kultur in Deutschland aus und wollen natürlich diesen Neustart ermöglichen, weil uns allen so viel fehlt.
Dann gehen wir mal von der Gegenwart in die Zukunft. Thema Bundesinstitut für Fotografie, vielleicht kurz zur Erinnerung. Anstoß durch Sie im vergangenen Sommer, Bewahrung und Erforschung des visuellen Erbes in Deutschland ist das Ziel. Sicherung von Nachlässen, Archiven, Vernetzung mit bestehenden Archiven, kein Museum. Im März hat sich dann eine unabhängige Expertenkommission, die Sie beauftragt hatten, für den Standort Essen ausgesprochen. Düsseldorf, Nachbarschaft, hatte sich aber an diesem Expertengremium und damit auch an Ihnen vorbei einfach schon mal 41,5 Millionen Euro beim Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für ein eigenes Fotozentrumsprojekt besorgt. Da hat sich auch ein Verein gegründet, der sich vergangene Woche erneut zu Wort gemeldet hat. Es gibt Architekturmodelle mit viel Glas für den Ehrenhof. Zwei Tage später dann auch in dieser Woche ein Appell der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Bitte das wichtige Projekt nicht über die Standortfrage zerreden. Droht diese Gefahr des Zerredens, Frau Gottes?
Also mir ist erstmal ganz wichtig, dass wir überhaupt über die Fotografie als eigenständige Kunstform uns verständigen. Das war nicht immer so. Und mir ist es wichtig, der Fotografie auf nationaler Ebene den Rang einzuräumen, der ihr gebührt. Und es geht natürlich um den Schutz von Vor- und Nachlässen. Es geht darum, dass Kulturgut von eben nationaler Bedeutung nicht verloren geht, weil das Trägermaterial eben schwierig ist. Und es geht um das, man kann das wirklich so sagen, bildhafte Gedächtnis der Gesellschaft, der Kulturnation Deutschland. Deshalb ist es so wichtig, auch systematisch vorzugehen. Und deshalb habe ich vergangenes Jahr die Expertenkommission mit sehr namhaften Profis eingesetzt und natürlich abgewartet, was sie mir wie verabredet im März diesen Jahres gesagt haben. Und in der Zwischenzeit war eine alleine auf den Standort Düsseldorf bezogene eigene Initiative auffällig geworden oder beziehungsweise hat sich dann mit Bundestagsabgeordneten darum bemüht, dass in Düsseldorf tatsächlich auch für die Fotografie etwas getan ist. Und diese Ungleichzeitigkeit der Vorgänge hat gewisse Irritationen ausgelöst. Für mich ist entscheidend, was die Experten sagen, denn die haben ihre Empfehlungen am Standort Essen, ein Bundesinstitut für Fotografie zu errichten, das ja vielfältige Aufgaben wahrnehmen soll, auf sehr viele Interviews und Studien und Besuche an anderen Stellen gegründet. Und deshalb ist das für mich jetzt erstmal auch maßgeblich für die nächsten Schritte.
Aber nun geht es ja tatsächlich zentral im Moment um diese Standortfrage. Und das heißt nicht nur Rhein oder Ruhr, Streifen oder Karo. Es geht laut Konzept um möglicherweise 50 Arbeitsplätze, um einen Millionenetat. Mhm. So ein Projekt kann schlecht mit einem Dissens beginnen. Wie geht's denn jetzt konkret weiter?
Wir haben heute eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangssituation haben wir, BKM als Auftraggeber, die Partnerschaften Deutschland, eine Ausgründung aus dem Bundesfinanzministerium und anderer Häuser auf Bundesebene, um ein Angebot für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie gebeten zur Realisierbarkeit dieses Bundesinstituts für Fotografie. Und dabei soll der Standort Essen betrachtet werden, weil das ja die Empfehlung auch der Expertenkommission war, aber auch der mögliche Standort Düsseldorf berücksichtigt werden. Und diese beiden Betrachtungen, die die Partnerschaften Deutschland jetzt in Essen und Düsseldorf für uns vornehmen wird, werden als Grundlage für Grundsatzentscheidungen dann uns dienen. Und insbesondere soll in der Machbarkeitsstudie auch erörtert werden, welcher Raumbedarf sich für das Bundesinstitut für Fotografie aus dem geschärften Konzept ergibt. Und anschließend ist für die abgestimmte Variante eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eben durchzuführen. Und dadurch gibt es dann auch am Ende ein Umsetzungskonzept inklusive Zeitplan. Und natürlich ist wichtig, dass auch die Partnerschaften Deutschland sich, nachdem sie beide Standorte in Augenschein genommen hat, nochmal mit einer Empfehlung an uns richtet.
Nun gibt es ja ohnehin schon tolle Vernetzungen, ein großartiges Netzwerk, Fotoarchive zum Beispiel. Was heißt denn jetzt der Auftrag für diese Machbarkeitsstudie? Ist das ein Entweder-Oder oder könnte das auch eine Vernetzung sein, beispielsweise Forschung, Bewahrung in Essen, kleiner Showroom in Düsseldorf? Was erwarten Sie?
Also so wie Sie das gerade skizzieren, ein Bundesinstitut mit den Aufgaben Archivierung, technologische Fragen der möglichen Reproduzierbarkeit solcher Fotokunstwerke oder auch die Rechtefragen, alles das soll Teil der Aufgabe des Bundesinstituts sein. Und wenn so etwas dann in Essen wäre, wie es die Expertenkommission vorschlagen, weil dort eben auch schon ein dichtes, tradiertes Netzwerk mit dem Schwerpunkt Foto gegeben ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einen Ableger oder wie Sie es nennen, einen Showroom beispielsweise in Düsseldorf gibt. Denn auch Düsseldorf ist ja unabhängig von der prominenten Figur Thomas Struth und also in Düsseldorf Gurski vor allen Dingen ist er natürlich eine ganz wichtige auch Fotoszene. Und insofern kann ich mir vorstellen, die beiden Standorte liegen 45 Kilometer auseinander, dass wir auch eine Verlinkung beider Optionen hinbekommen. Das wäre auch mein Wunsch, weil ich finde, eine solche Wettbewerbssituation kann ja produktiv sein, aber eine Konkurrenz wäre einfach nicht schön.
Ganz schnell noch, sollte ja eigentlich klappen, so wie Sie skizzieren. Wann rechnen Sie mit einem Ergebnis der Studie?
Das Ergebnis der Studie soll Anfang nächsten Jahres vorliegen. Ja. Also ein halbes Jahr brauchen die schon, um Standorte, Zeitpläne und auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorzunehmen, wenn es seriös sein soll. Aber Anfang nächsten Jahres hoffe ich, dass wir die Ergebnisse dann haben. Und dann können wir auch an die Umsetzung gehen. In der Zwischenzeit stehen ja Gelder sowohl aus der Bundes- wie auch aus der Landesseite zur Verfügung. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir da zu einem gemeinsamen, konstruktiven Weg und Ergebnis finden.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters war das live aus Berlin. Herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Wie der Opfer des deutschen Überfalls auf Polen, auf die Länder der ehemaligen Sowjetunion, des östlichen Europas angemessen gedenken? Diese Frage ist auch 75 Jahre nach Ende des von Deutschland begonnenen Vernichtungskrieges immer noch offen. Sollte sich das Gedenken vor allem auf Polen konzentrieren, wie immer wieder gefordert wird? Einen zentralen Gedenkort gibt es in Deutschland jedenfalls bislang nicht. Über den wird aber diskutiert, seit kurzem wieder intensiver. Und an dieser Debatte beteiligt ist die Anglistin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Professor Aleida Aßmann. Sie hat gemeinsam mit den Historikern Heinrich August Winkler und Martin Aust einen Brief an den Bundespräsidenten geschrieben und endlich einen Ort der Dokumentation und des Gedenkens gefordert, und zwar in der Mitte von Berlin. Haben Sie bei Ihrer Initiative schon ein konkretes Bild dieses geforderten Ortes vor Augen gehabt? Das habe ich Aleida Aßmann heute Nachmittag gefragt. Allein um Polen geht es ja inzwischen nicht mehr.
Dieses konkrete Bild des Ortes, das hat sich inzwischen ein paar Mal verschoben, denn wir stecken hier mitten in einem Prozess. Im Januar letzten Jahres bei einer Podiumsdiskussion in der Topographie des Terrors nahm das eine Wendung, und zwar aus dem Publikum. Da wurde dieser Plan erörtert und aus dem Publikum heraus entstand diese Idee mit dieser Dokumentationsstelle, mit diesem Zentrum. Und das hat uns, ich würde mal sagen, uns in der Gruppe eigentlich alle überzeugt. Wie dieser Ort aussehen wird, ist damit, dass wir das anstoßen, noch nicht entschieden. Also wir überlassen das dann einer Gruppe, die, wenn es denn dazu kommt, das konkret planen. Aber was wir wollen, ist zunächst einmal, ehe wir den Ort genau wissen, den Zeitplan, also Ort wird die Mitte Berlins sein. Aber der Zeitpunkt steht eigentlich schon mal fest, weil wir sagen, wann, wenn nicht jetzt, 75 Jahre nach Kriegsende, nochmal 20 Jahre warten, das gibt überhaupt keinen Sinn. Wir haben gerade die Gedenktage des 27. Januar und des 8. Mai hinter uns und glauben, dass es jetzt genau der Moment ist, um diese Planungen, die schon so lange im Gange sind, einmal abzuschließen, zu entscheiden und damit umzusetzen.
Und ein Beschluss beispielsweise zum symbolträchtigen, schrecklichen 1. September wäre wünschenswert?
Genau, ja, also für mich, ich bin ja nicht Historikerin, sondern eher jemand, der sich sehr interessiert für die Art und Weise, wie Geschichte im Gedächtnis ankommt, was im öffentlichen Bewusstsein präsent ist, wie es verarbeitet wird in den Menschen selber innerhalb einer Bevölkerung. Und da ist mir immer schon eine deutliche Leerstelle aufgefallen, beziehungsweise geradezu ein wirklicher blinder Fleck. Das betraf den 1. September 1939. Und zwar, um mal zwei Beispiele zu nennen, die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, die so wichtig war und wirklich ein Meilenstein in der Erinnerungskultur, die begann damals am 22.06.1941 mit dem Russlandfeldzug. Und als wir dann einen Dreiteiler-Epos bekamen, unsere Mütter, unsere Väter im Fernsehen, nochmal über die Kriegsgeschichte nun für die jüngere Generation aufbereitet, begann das wieder mit dem Russlandfeldzug. Und dann fiel mir auch auf, dass der 1. September überhaupt als historischer Tag im Gedächtnis der Bevölkerung nicht wirklich angekommen ist. Das hat sich in den letzten, würde ich mal sagen, 3-4 Jahre geändert oder vielleicht 5-6 Jahren geändert. Aber das ist tatsächlich noch etwas, was ich weiterhin als einen blinden Flecken beschreiben würde.
Was Sie gerade skizziert haben, das würde nicht mehr bedeuten, dass es einen Erinnerungsort speziell für die polnischen NS-Opfer gäbe. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Also inzwischen ist die Idee ja die, zwar an diesem 1. September zu beginnen und auch die Bedeutung Polens unbedingt und ungeschmälert diesen Impuls aufzugreifen, aber ihn einzubinden in einen größeren Kontext. Es wäre sozusagen das Tor, durch das man schreitet, und dieses Polendenkmal wäre dann Teil dieses neuen Plans. Der neue Plan ist ein Dokumentationszentrum, das sich dann wirklich auf den gesamten Vernichtungskrieg bezieht und auch die Formen der Besatzungsherrschaft in ganz Europa und sogar noch darüber hinaus. Also der Punkt ist extra deutlich nicht nur auf eine Nation oder auf eine Beziehungsgeschichte gerichtet, sondern erstmal geografisch inklusiv. Und dafür steht ja auch Heinrich August Winkler, dass wir das auch nicht nur auf den Osten, sondern auch den Westen und den Süden Europas mit einbeziehen. Also es geht um eine umfassende Geschichte, denn der Krieg war raumgreifend. Und das muss man zunächst einmal als Zusammenhang im Bewusstsein wieder verankern.
Sie haben vorhin gesagt, Frau Aßmann, Sie interessiert auch, wie Geschichte funktioniert, wie sie abläuft, wie sie wahrgenommen wird. Vor dem Hintergrund, wer kann, wer sollte denn eigentlich letztlich die Entscheidung fällen? Die Täternation selbst?
Also, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich nur ein Dokumentationszentrum aus der deutschen Perspektive. Das ist richtig. Es ist keine gesamteuropäische Perspektive. Es ist die Geschichte, die Beziehungsgeschichte derer, die Opfer dieses Vernichtungskriegs geworden sind, aus der Perspektive derer, die ihn angestoßen und zu verantworten haben. Und in diesem Sinne ist es eben auch ein Impuls für eine gemeinsame Trauer im Rahmen dieser historischen Verantwortung, die wir damit mit einem symbolischen Zeichen auch übernehmen. Also als Gegenentwurf für ein Dokuzentrum des Zweiten Weltkriegs wäre ja das Museum in Danzig zu nennen, das ja als ein solches gemeint war. Das wäre ein europäisches Museum, was alle Kriegsgeschichten einschließt, multiperspektivisch. Genau das ist es. Das ist es nicht.
Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann über die Forderung nach einem Ort des Gedenkens an die Opfer des deutschen Vernichtungskriegs in Europa. Rechter Terror damals, rechter Terror heute. Am 9. Juni 2004, vor 16 Jahren also, explodierte in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe. Ein Terroranschlag des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds. Vor 6 Jahren wirkte die türkische Community um den Anschlagsort herum an der Aufarbeitung mit Mitteln des Theaters mit. Am benachbarten Schauspiel Köln mit Nuran David Kalis Projekt Die Lücke, einer Sternstunde des dokumentarischen Theaters. In den vergangenen Jahren wurde es etwas stiller um die Kooperation, jetzt aber gibt es, wieder in Zusammenarbeit von Theater und Viertel, die Neuauflage, die Lücke 2.0. Und weil die wegen Corona kein echtes Theaterstück sein konnte, ist ein Hörspiel draus geworden. Gestern war die Erstausstrahlung, ab heute ist die Produktion im Netz abrufbar. Dorothea Markus hat zugehört.
Also ganz ehrlich, wenn uns was passiert, wen sollen wir rufen? Können wir beruhigt die Polizei rufen und die hilft uns? Genau. Oder müssen wir Angst haben, wenn die kommen, dass wir einen auf den Deckel bekommen?
Wir sind uns selbst überlassen.
Ja.
Ne?
Ja, genau deswegen.
Kutlu Yurtseven, Ayfer Setürk und Ismet Büyük haben den NSU-Terror in der Kolbstraße überlebt. 2014 waren sie Hauptdarsteller in Nuran David Kalis Stück Die Lücke am Schauspiel Köln. Heute, 6 Jahre danach, ist ihr Vertrauen in den deutschen Staat erschütterter denn je. 2004, nach der Nagelbombe, wurden die Kolbstraßenbewohner als erste verdächtigt. Seitdem sind Waffensammlungen bei Elitepolizisten und viele rechtsradikale Netzwerke in Deutschland aufgeflogen. Noch vor einem Jahr, am Jahrestag des Gedenkens, fanden die Anwohner Drohbriefe mit Hakenkreuzen im Briefkasten. Jeder einzelne von euch ist ein legitimes Ziel. Die Gedenkveranstaltung fand danach unter massivem Polizeischutz statt. Beruhigt hat es die drei nicht.
Also die Lücke 2.0 muss es geben, weil als wir damals gesagt haben, das Netzwerk ist noch nicht aufgelöst, wurden wir oft belächelt, ja, das wird doch jetzt aufgeklärt. Und was passiert danach? Kurze Zeit später gibt es den NSU 2.0. Es ist normal, irgendwie rechts zu sein.
Ja.
Es ist in die Mitte gerückt. Dieses Netzwerk ist ja immer noch da.
Ja, ja.
Und die Angst ist immer noch da.
Richtig.
Im April 2020 wurde das Urteil des Oberlandesgerichts München im NSU-Prozess veröffentlicht. Eine rund 3000-seitige Begründung.
Und auf keiner einzigen Seite wendet sich das Gericht an die Opfer. Kein Wort des Mitgefühls. Das war dem Gericht ganz offensichtlich nicht wichtig.
sagt im Hörspiel die Journalistin Annette Rammelsberger, die für die SZ den Prozess protokollierte. Denn ein offizielles Gerichtsprotokoll war nicht vorgesehen im größten Prozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Aussagen im Hörspiel hören sich oft unerbittlich und larmoyant an. Beginnt sich nicht doch etwas zu ändern im Kampf gegen rechtsradikalen Terror nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke?
Damals hatte ich schon im Stück gesagt, es wird nie aufhören.
Die tun gar nichts dagegen.
Ich habe das Gefühl, Ausländer haben überhaupt gar kein Recht. Dein Leben wird nicht wertgeschätzt.
Dieser Befund schmerzt und ist als Perspektive eines Betroffenen viel zu selten zu hören. Gut ist trotzdem, dass der Regisseur den drei Kolbstraßenbewohnern auch diesmal die Perspektive der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüberstellt, vertreten durch die Schauspieler Stefko Hanuszewski, Nicolas Leni, Svenja Wasser. Die Lücke ist das, was zwischen ihnen klafft. Immer wieder reflektieren sie die eigene Fremdheit, ja vielleicht sogar den eigenen latenten Rassismus.
Genau dieses Nicht-Verstehen, dass man jetzt den dreien gegenüber sitzt, Eifer, Kutlu und Ismet, und sie mag und sie interessant findet, aber irgendwann an den Punkt kommt, wo man nicht verstehen kann und mein Weltbild nicht mit ihrem Weltbild vereinbar ist.
Ich merke ja selber, wie ich durch die Kolbstraße gehe. Ich gucke ja wie im Zoo.
Schade ist nur, dass in der Fortschreibung der Lücke wegen Corona jede direkte Begegnung ausfallen musste. Das macht das Fazit unversöhnlich. Vieles von dem, was seit Jahren bekannt ist, wird einfach nur wiederholt, ohne dass es im Dialog vielleicht aufgelöst würde. Denn eigentlich war das Theaterstück vor 6 Jahren ja gerade der Beweis, wie Kunst Kommunikation und Versöhnung ermöglichen kann. Stattdessen kommt in Die Lücke 2.0 etwa auch Jonas Zipf, Leiter von Jena Kultur, zu Wort und erzählt, welche Chancen in aktivierender Kulturarbeit liegen. Auch die Arbeit von Nuran David Kalis ist ein gutes Beispiel dafür. Sie bringt Gefühle und Fakten zusammen, fragt dort weiter, wo die Dinge vermeintlich abgeschlossen scheinen. Zum Schluss des Hörspiels werden auch die stockenden Kölner Planungen für ein Mahnmal thematisiert. Das eigentlich favorisierte Gelände wurde an einen Investor verkauft, der nun andere Pläne hat. Ist das wirklich die Antwort der Stadt Köln auf einen rechtsradikalen Terroranschlag, der um ein Haar ein Massenmord wurde? Kutlu Yurtseven.
Man könnte an dem Bebauungsplan mitwirken, wenn die Stadt wollen würde.
Genau das meinte ich, ja.
Mehr stößt es wieder total sauer auf, das Geld über die Gefühle der Menschen gestellt.
Ein Beitrag von Dorothea Markus über das Stück Die Lücke 2.0 vom, aber nicht am Schauspiel Köln. Die Kulturmeldungen hat Katrin Hondel und sie hat mir schon verraten, es geht unter anderem um eine erstaunliche Entdeckung von Street Art aus Paris, aber in Italien auf einem Bauernhof.
Ja. Und es handelt sich da nicht um irgendein Graffiti aus Paris, sondern um ein ziemlich bekanntes Werk, das dem Streetart-Künstler Banksy zugeschrieben wird. Und zwar hatte Banksy, also höchstwahrscheinlich war es Banksy, 100% sicher kann man sich da ja nie sein, auf eine Hintertür des Pariser Clubs Bataclan, den Notausgang, eine überlebensgroße Figur gesprüht, eine Frau mit Kapuzenpulli beziehungsweise mit so einem schwarz-weißen Kopftuch oder Schleier, die traurig den Kopf senkt. Dieses mutmaßliche Banksy-Bild gilt als eine Hommage an die 90 Opfer des Terroranschlags auf das Bataclan vom 13. November 2015. Aber plötzlich war es weg. Gestohlen Ende Januar 2019 mitsamt der Tür. Tja, und jetzt ist diese Bataclan-Tür wieder aufgetaucht mitsamt Banksy-Graffiti in einem italienischen Landhaus in den Abruzzen. Wir haben die gestohlene Bataclan-Tür mit dem traurigen Mädchen gefunden, verkündete heute ein Carabiniere aus Teramo der Nachrichtenagentur AFP. Der Zugriff sei nach Hinweisen der französischen Polizei erfolgt. Einzelheiten sollen morgen auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Das Schweigen muss beredt gewesen sein, Mitte der 1950er Jahre in Kassel. So zitiert die Nachrichtenagentur EPD die Kunsthistorikerin Mirl Redmann, die gerade einen Aufsatz über die Anfangszeit der Documenta veröffentlicht hat. Darin stellt sie fest, Fast alle Gründer der ersten Documenta 1955 in Kassel waren ehemalige NSDAP-Mitglieder. Nur zwei der 21 im Katalog der ersten Documenta genannten Organisatoren seien der Opposition zum NS-Regime zuzurechnen, so die Bilanz von Mel Redmann. Neben dem bereits bekannten Kunsthistoriker Werner Haftmann outet sie in dem Aufsatz für die Reihe Documenta-Studien viele weitere Documenta-Gründerväter als Ex-NSDAP-Mitglieder. Hermann Matern, Heinz Lemke, Alfred Henssen, Hans Kuprian und Hermann Schaffner. Die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, begrüßte die Überprüfung der Documenta-Geschichte. Diese müsse in Teilen neu bewertet werden. Das sei auch eine wichtige Aufgabe des geplanten Documenta-Instituts.
Na dann, auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zu- und fürs Weiterhören.